Ich glaube, ich möchte heute über etwas nicht ganz so Spektakuläres predigen. Ich möchte eher über etwas predigen, was wir vielleicht alle so, ja, so, okay. Was wir eigentlich nicht wollen. Ne? Paulus sagt zu der Gemeinde in Korinth: Schaut euch doch mal an. Ihr seid so nicht gerade die Hellsten. Ne? Nicht viele weise nach dem Fleisch, heißt es da in der Übersetzung. Und Paulus sagt: Guckt euch doch mal an, so, ne? Jesus hat euch irgendwo aus der Gosse geholt. So. Jesus hat euch von ganz unten geholt. Und wir sehen das in unserer Gemeinde auch. Ja? Wir haben wirklich viele Menschen, die von ganz unten kommen. Und manchmal ist das ja so, wenn man von ganz unten kommt und man weiß, man hat nie einen liebenden Vater gehabt, und man weiß nicht, dass man wirklich angenommen ist bei Jesus und dass Jesus nicht sauer ist auf einen, ja. Jesus war, ich habe es gestern auf dem Jugendgottesdienst gesagt und ich werde es wahrscheinlich, vielleicht, ich glaube, ich sage es nochmal, ne? Jesus war noch nicht mal auf Kain sauer, nachdem Kain Abel umgebracht hat. Jesus kommt zu Kain und er macht ihm keinen Vorwurf. Er fragt ihn, wo ist dein Bruder? Er gibt ihm die Chance. Und Jesus wusste von Anfang an, und in 1. Johannes Evangelium steht das, dass Kain von Anfang an ein Mörder war und von dem Bösen war. Jesus wusste von Anfang an, dass Kain ein Problem im Herz hat. So, Jesus war nicht sauer auf ihn. Und selbst als Kain im Grunde zu Jesus, zu Gott sagt, du lass mich in Ruhe, ja, ich bin nicht der Hüter meines Bruders, und dann muss Gott den Fluch über ihn aussprechen, selbst als Kain mitten unter dem Fluch lebt, zeigt Gott ihm immer noch Barmherzigkeit. Kain sagt, Gott, der Fluch ist zu groß. Wer mich findet, wird Rache an mir nehmen und mich umbringen, weil ich habe ja was getan und jetzt sind die ganzen Leute da wahrscheinlich sauer auf mich. Und dann sagt Gott, ich mache ein Zeichen an dir, dass keiner sich traut, dich anzurühren. Gott, selbst wo Kain noch mitten im Fluch ist, ist Gott nicht sauer auf ihn. So, ja. Und wenn das mit Kain so ist, dann dürfen wir wahrscheinlich glauben, dass das bei uns auch so ist. Und in Römer 5 lesen wir, Gott hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Bei vielen Christen ist es so, in dem Moment der Bekehrung glauben sie das und ab dem Moment, wo sie dann wiedergeborene Christen sind, glauben sie, Gott ist böse mit ihnen. Dann ändert Gott die Meinung oder wie? Ne? Als du noch Sünder warst, liebt er dich und jetzt, wo du ein Christ bist, liebt er dich nur noch, wenn du fromm lebst oder was. Nee, das ist Quatsch. So, ja. Das geht vielleicht, also gerade wenn du so etwas, gerade bei den Leuten, die vielleicht viel Missbrauch oder die nie eine Vaterfigur gehabt haben, die ihnen bedingungslose Liebe gezeigt hat, ist das vielleicht schwer anzunehmen. Ne? Und solche Leute, wenn du die Liebe Gottes noch nie erlebt hast, weil es bringt nicht so viel, die Liebe Gottes zu verstehen, ich bin wahrscheinlich nicht der Erste, der diese Verse zitiert, ne? Oder Römer 8, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, nichts, alles dient zum Guten. Wenn alles alles heißt, schließt das auch alles Schlechte und alle Sünde mit ein, die du begangen hast, so. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, okay. Gott ist nicht sauer auf uns oder Jakobus 1, Vers 5. Wenn jemand an Weisheit mangelt, der bitte Gott, der jedermann gerne gibt und niemandem etwas vorwirft, niemandem etwas vorwirft. Ich bin wahrscheinlich nicht der Erste, der diese Verse zitiert, aber du wirst nie wirklich von der Liebe Gottes überzeugt sein, wenn du das nur mit deinem Verstand irgendwie verstehst. Weil es gibt Dinge, die können wir mit unserem Verstand, da reicht der Verstand einfach nicht aus. Dein Verstand reicht schon dafür nicht aus, wenn jemand dir erklären will, wie eine Banane schmeckt und du hast noch nie davon abgebissen. Du wirst nie wissen, wie wirklich eine Banane schmeckt, es sei denn, du beißt einmal ab. Und David sagt genau dasselbe, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Die Güte Gottes, die Freundlichkeit Gottes, die kannst du nicht einfach rational verarbeiten, weil du kannst es schon, aber es wird keinen Effekt hinterlassen bei dir. Die musst du schmecken. Die musst du irgendwie schmecken. Und die Güte Gottes ist genau das Ding, was dich zur Buße bringt, steht in Römer 2, Vers 4. Denn die Güte Gottes leitet uns zur Buße. Nicht Gottes Ärger, nicht Gottes Zorn, nicht Gottes Gericht, auch nicht die Flüche. Die Güte Gottes leitet uns zur Buße. So, und wenn wir jetzt von den Leuten sind, die Jesus von ganz unten gerettet hat, dann kann es sein, wenn wir dann so Verse von Paulus lesen, wo steht, du sollst gefälligst deinem Chef ordentlich und fleißig dienen, selbst wenn er ein fieser Typ ist. Ne? 1. Timotheus 6. Und wenn dein Chef ein Gläubiger ist, sollst du ihm noch eifriger dienen. 1. Timotheus 6, Vers 2. So, dann, oder wenn wir dann diese ganzen fiesen Verse von Paulus aus den Titus- und Timotheusbriefen lesen, oder wenn wir dann die Verse von Jesus lesen, wo Jesus sagt, wenn du mich liebst, wirst du meine Gebote halten, dann denken wir so, gesetzlich, das wollen wir nicht. So, ne? Wir sehen, wir können dann nicht die Güte Gottes und die Liebe Gottes in diesen ganzen Geboten und Versen sehen. Und wir sehen nur unser Versagen, wir haben Angst, das schaffen wir doch sowieso nie. Stimmt, schaffst du auch nie aus deiner eigenen Kraft ohne Jesus. Ja? Und wir haben dann ein Problem mit diesen Versen. Das Problem liegt aber eher bei uns. So, wenn wir von ganz unten kommen, dann sind wir eigentlich unter dem Normallevel. Ja. Und manchmal ist es so, Jesus rettet jemanden, der von ganz unten kommt, der vielleicht seinen normalen Alltag noch nicht mal auf die Reihe kriegt, geschweige denn seinem Chef so zu dienen, ja, dass Jesus dadurch verherrlicht wird. Dann das Erste, was Jesus machen will, er möchte erstmal Jesus Christus, unser Herr, in unserem Alltag sein und uns helfen, das Normallevel zu erreichen, sodass wir ganz normal ein ordentliches Leben führen mit einem guten Zeugnis. Das ist das Allererste. Jesus will nicht dann, das geht nicht, dass wir dann gleich irgendwie missionieren, evangelisieren oder sonst was machen gehen, weil unser Zeugnis, was wir dann mit dem Mund geben würden, würde sofort durch unser Leben zunichte gemacht werden. So bei vielen von uns, die Jesus von ganz unten geholt hat, da geht es erstmal darum, klarzukommen mit dem Alltagleben, mit solchen einfachen Dingen. Das ist klar, wollen wir nicht hören, aber das ist die Tatsache. Und wir wollen uns eigentlich auch nicht so richtig anerkennen, dass wir ja noch schlechter sind als der Durchschnitt. Der durchschnittliche Christ, sagt die Bibel, ist voller Liebe und Liebe denkt nichts Böses. Wir denken alle Böses und sind voller Kritik. Und haben Schwierigkeiten, unseren Kopf freizuhalten. Okay, also müssen wir uns eingestehen, wir sind so ein bisschen unter dem Durchschnitt. Ne? Und Jesus, wir müssen gleichzeitig wissen, Jesus ist nicht sauer auf uns, er ist nicht enttäuscht über uns. Kann er gar nicht sein, weil er weiß, was alles in unserem Herzen ist und was sich davon auch manifestieren wird. Und weil er die Umstände so arrangiert, dass bestimmte Dinge dann hochkommen. Jesus ist nicht sauer, Jesus ist nicht enttäuscht, Jesus hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren und Jesus liebt uns auch, während wir Christen sind. So, ja, auch wenn wir das vielleicht mal ein bisschen schwerfällt, uns zu glauben, aber es ist tatsächlich so. Oder wenn wir das nicht glauben wollen, dann schneidet doch bitte die Verse aus eurer Bibel raus und schmeißt sie weg und schreibt eure eigene Bibel mit eurem eigenen Gott. So, aber das ist klar, machen wir nicht. Ne? Okay. Wo bin ich hier gelandet eigentlich so? Ne? Viele von uns müssen sich einmal zugestehen. Wenn wir unseren Alltag noch nicht geregelt kriegen, ne, dann sind wir wahrscheinlich unter dem Normallevel, auf das Jesus uns erstmal bringen möchte. Und Jesus wird uns dahin bringen. Aber wir müssen dann so echt sein oder so ehrlich mit uns selber sein und das sagen und mit Jesus darüber reden. Jesus, ich komme nicht klar. Ich kriege meinen Haushalt nicht gebacken. Ich schiebe immer alle Arbeit auf. So, okay, Jesus hilft uns dabei. Und Jesus ist nicht böse. Aber darüber möchte ich gar nicht predigen. Ich möchte über was anderes predigen. Und zwar Matthäus 5, glaube ich. Okay. Über Matthäus 5, Vers 3. Da steht, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig, gesegnet sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. In dieser ganzen Bergpredigt, da erzählt Jesus so, wie es im Reich der Himmel aussieht. Was ist der Charakter des Reiches des Himmels? Ja. Da erzählt Jesus zum Beispiel, dass da Leute mit reinem Herzen sind, barmherzige Leute sind, dass da Leute sind, die nicht richten, dass da Leute sind, die nicht heucheln. Und all solche Sachen erzählt Jesus hier in Matthäus 5 bis 7. Und warum? Und der Kontext hier ist, eine riesige Volksmenge folgt ihm, steht im letzten Kapitel vom letzten Vers von Kapitel 4. Und er hat die alle geheilt. Das lesen wir in Lukas. In Matthäus steht, dass er sie heilte. In Lukas 6, Vers 17 bis 19 steht, dass Jesus sie sogar alle heilte und alle Dämonen austrieb. Und da war, ich meine, wenn aus so einer Menge Jesus 10 Dämonen austreibt, ist meistens schon ziemlich laut und ziemlich Chaos, je nachdem. So, ne? Aber wenn da eine große Volksmenge ist und Jesus aus fast allen irgendwelche Dämonen austreibt, kann ich mir vorstellen, das war ein ziemliches Chaos. Oder war ziemlich Action. Und da sind sehr wahrscheinlich sehr viele Wunder passiert, wenn er alle heilte. So, und jetzt nimmt die, all diese Leute haben gerade diese krassen Sachen erlebt, die sie wahrscheinlich vorher noch nie so erlebt haben. Und wenn, dann wahrscheinlich nicht in diesem Ausmaß, so eine Massenheilung oder Massenbefreiung. Und die gucken und Jesus, die merken, Jesus will ihnen was sagen jetzt. Der will darüber reden. So, und alle gucken auf ihn und sind ziemlich beeindruckt und gespannt, so was kommt jetzt. Und Jesus sagt an einer anderen Stelle, wenn ich die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist was zu euch gekommen? Das Reich Gottes. So, also wenn Jesus Dämonen austreibt, ist das Reich Gottes da. Okay, Jesus hat ziemlich viele Dämonen ausgetrieben, das ist jetzt so nicht so schwer von der Logik her. Ne? Also war das Reich Gottes in diesem Moment ziemlich präsent. Und die Leute waren in einer, ich weiß so ein bisschen, wie sich das anfühlt, die Atmosphäre ist dann ziemlich cool, also, wenn man das Reich Gottes mag, wenn man Jesu Gegenwart mag, sonst nicht. Sonst ist man eher so wie Adam und sucht den nächsten Busch, wo man sich verstecken kann. Aber wenn man eigentlich im Bock auf Jesus, wenn man Jesus mag und sich an ihm erfreuen kann, dann ist das eine ziemlich gute Atmosphäre. Das mögen sogar die Nichtchristen. Da habe ich auf Klassenfahrt gelernt. Und alle Leute gucken auf Jesus und Jesus fängt jetzt eine Predigt an. Und interessanterweise predigt Jesus nicht über Wunder, er predigt nicht über Dämonenaustreibungen und er predigt nicht über all diese, er sagt überhaupt nichts über diese ganzen spektakulären Dinge, die vorher passiert sind. Wir würden das vielleicht machen oder wir würden denken, ja, wir müssen den Leuten jetzt mal erklären, was hier passiert ist, sonst denken sie noch, dass wir sind ein bisschen verrückt oder so. Jesus macht das nicht. Jesus fängt an und sagt, glücklich sind die geistlich Armen. Und das ist, war für mich immer die komischste aller Verse in dieser Bergpredigt. So, die anderen kann ich alle verstehen. Die Trauernden werden getröstet werden, die Gerechtigkeit hungern werden satt werden, die Barmherzigen werden Barmherzigkeit kriegen, die reinen Herzen sind, werden Gott schauen. Kann ich alles mit was anfangen. Aber geistlich arm, ich meine, wer will schon geistlich arm sein? Keiner. Keiner hat Bock darauf, irgendwie arm zu sein. Wir wollen alle geistlich reich sein. Ja? Bei manchen ist das der Hauptgrund, warum sie die Bibel lesen, weil sie geistlich reich sein wollen. Manchen ist das der Hauptgrund, warum sie zur Bibelschule gehen, weil sie geistlich reich sein wollen. So, dummerweise sagt Jesus hier, das Reich der Himmel gehört nur den geistlich Armen. Oh. Es tut mir leid für die Bibelschüler. Ich meine, man kann auch nach der Bibelschule noch geistlich arm werden. Ich kann gut reden, weil ich wollte immer auf Bibelschule gehen und Jesus hat mir nicht erlaubt. Deswegen kommen jetzt die ganze Zeit solche Sprüche. Jesus hat stattdessen zu mir gesagt, ich soll mein Studium zu Ende machen. Wie langweilig. Und ich habe mich wirklich geärgert, weil ich wollte lieber die Bibel lesen als Mathebücher lesen. So. Aber okay, es war besser so. Für mich. Für manche ist es besser, wenn sie auf die Bibelschule gehen. Okay. Aber der Grund, warum Jesus das zuerst sagt, ja, warum Jesus damit anfängt, und weil das eigentlich die krasseste Verheißung, warum das hier eigentlich die krasseste Verheißung ist, hat von allen. Ja, das muss man mal sehen. Ich meine, okay, Barmherzigkeit kriegen ist gut, Gerechtigkeit kriegen ist gut, aber Jesus sagt, wer geistlich arm ist, dem gehört das Reich der Himmel. Und das Reich der Himmel schließt all diese Dinge mit ein. Woher weiß ich das? Steht in der Bibel, Römerbrief, 14. Denn das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist. So, das heißt, wenn ich geistlich arm bin, dann gehört mir das Reich Gottes und dann habe ich auch Gerechtigkeit. Ja. Das ist der Grund, warum Jesus damit anfängt. Das ist der Schlüssel, das ist die Eintrittskarte in das Reich Gottes. Und das Reich Gottes fängt jetzt schon an. Überall, wo wir Gerechtigkeit haben, wo wir Frieden haben, überall, wo wir Freude haben, da kommen wir in Berührung mit dem Reich Gottes. Weil das Reich Gottes ist Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Im Johannesbrief, da sagt Jesus in Kapitel 3, im Johannesevangelium, nicht im Johannesbrief, im Johannesevangelium, da sagt Jesus zu Nikodemus in 3, Vers 3, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Okay, hier steht, ich muss von Neuem geboren werden, um das Reich Gottes überhaupt irgendwie sehen zu können. Es steht noch nicht mal was davon hineingehen. Warum steht da nicht hineingehen? Weil um da wirklich drinnen leben zu können, ist noch ein bisschen mehr nötig, nämlich geistlich arm sein. Ja. So, um das Reich Gottes überhaupt sehen zu können, muss ich von Neuem geboren werden. Aber damit das Reich Gottes mir gehört, ihrer ist das Reich Gottes, muss ich geistlich arm sein. Und ganz ehrlich, darauf haben wir keinen Bock. Wir wollen alle geistlich reich sein. Wir wollen genau wissen, was all diese komischen Bibelstellen bedeuten. Wir wollen alle genau wissen, wie das mit Erwählung und freiem Willen ist. Und wir wollen alle ganz genau wissen, wer jetzt richtig ist und wer falsch ist. Ne? Und wir wollen ganz genau wissen, wie das jetzt mit der Endzeit so ist. So, ne? Und was alles wann passiert. Und am liebsten, wenn jemand zu uns kommt und Rat möchte, würden wir am liebsten ihm sofort immer die Antwort geben können. Das wäre doch cool. Ne? Und das findet Jesus gar nicht cool. Zu mir kommen ja manchmal Leute, die wollen Gebet. Und zu Paul kommen noch mehr und zu Greg kommen noch mehr. Aber einige trauen sich auch zu mir. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, was dann in mir abgeht. So, die Wahrheit ist, ich kenne eine Menge Bibelverse. So. Das ist so ziemlich das Einzige, was ich nicht vergesse und was ich mir gut merken kann. Weiß nicht warum. Alle anderen Dinge vergesse ich. So, aber Bibelverse kann ich mir richtig gut merken. So, die vergesse ich nicht. Ne? Und Jesus hat mir viele davon erklärt. So, die machen voll, total Sinn für mich. Die sind für mich nicht komisch. Ne? Selbst so Verse wie, dass Frauen errettet werden durch Kinder gebären, so hat Jesus mir erklärt. Ein sehr guter Vers. So, brauche ich keine Kopfschmerzen zu machen, dieser Vers. Ja, so selbst einige von diesen, nicht alle, aber einige von diesen ganz komischen Versen hat Jesus mir erklärt und ich brauchte nie irgendwie ein Buch darüber lesen oder einen Kommentar aufschlagen. Die Bibel hat ausgereicht, unglaublich. Also der Heilige Geist hat die Bibel, mir ein paar Bibelverse gesagt und das hat Sinn gemacht. So. Und immer wenn Leute zu mir kommen, dann habe ich so die Hoffnung, boah, hoffentlich stellen sie irgendeine Frage, wo ich die Antwort schon weiß. So, ne? Kennt ihr vielleicht. Warum? Weil ich will nicht da geistlich arm sein. Ich will nicht da bedürftig sein und Jesus, rede zu mir. So, weil es könnte ja sein, dass er nicht zu mir redet oder es könnte ja sein, dass ich seine Stimme nicht höre oder es könnte ja sein, dass ich seine Stimme mit meinem Gedanken verwechsle oder sonst irgendwas. Es könnte ja schief gehen. Das will ich nicht. Ich will lieber, dass jemand kommt, mich etwas fragt, was ich genau so erlebt habe und wo ich ihm genau die richtige Antwort sofort geben kann. Warum will ich das? Da brauche ich Jesus nicht. Da brauche ich den Heiligen Geist nicht. Das macht mir uns manchmal ein bisschen Angst, wenn wir so total hilfsbedürftig sind und auf den Heiligen Geist tatsächlich angewiesen sind. Und zwar nicht nur so theologisch, sondern so ganz praktisch. Ne? Wenn er mir jetzt nicht irgendwie einen Gedanken gibt, dann stehe ich da so da und weiß nichts. Das wollen wir nicht. Ja, da ist eine Angst. Also bei mir ist da eine Furcht. Und die Furcht hält sich ziemlich hartnäckig. Ja? Ich muss immer noch, letzten Sonntag musste ich diese Furcht richtig überwinden. Und ich habe Helmut, mein Selbst, mein Fleisch hat keinen Bock da drauf. Und ich muss dann mein Fleisch daran erinnern, dass es am Kreuz hängt und tot ist und dass es egal ist, worauf es Bock hat. Und ich muss, das ist nicht immer so einfach, vor allem wenn dann auch so Furcht dabei ist. Ne? So, und dann muss ich. Und das Interessante ist, soweit ich mich zurück erinnern kann, hat der Heilige Geist mich noch nie im Stich gelassen. So, das heißt, es ist umso komischer, warum ich diese Furcht manchmal habe. Ja. Und die Wahrheit ist, ich will nicht. Ich habe keine Lust auf diese Abhängigkeit. Ich habe nicht Lust, so zu leben. Ich möchte lieber alle Antworten da haben. Und Jesus sagt, ich kann ohne Gott gar nichts tun. So alles, im Hebräerbrief lesen wir, alles, was Jesus getan hat, Greg hat diesen Vers nur drei gefühlte 300 Mal zitiert, alles, was Jesus getan hat, hat er durch den Heiligen Geist getan. Und er hat hier komplett als Mensch gelebt und er ist nicht als Gott hier aufgekommen. Ja, als Gott hätte er alle Antworten. Aber weil Jesus seine göttliche Natur beiseite gelassen hat und als Mensch gelebt hat, hatte er nicht alle Antworten und war darauf angewiesen, dass Gott zu ihm redet. Und er sagt das selber, Johannes 5, Vers 19. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun. Warum? Weil er komplett als Mensch hier lebt. Klar war er auch noch Gott, aber er hat seine göttliche Natur nicht aktiviert oder wie auch immer. Ja? Er hat darauf nicht zugegriffen. Er hat als Mensch gelebt. Er kann nichts von sich selbst tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Und in Johannes 5, Vers 30 sagt er, ich kann nichts von mir selbst tun. So 11 Verse später betont Jesus das nochmal. So als ob die Jünger das vielleicht nicht ganz verstanden. Vielleicht dachten die Jünger auch, ja, so insgeheim kann er das vielleicht doch irgendwie selber machen oder so. Ja. Seine Brüder kommen zu ihm und sagen so, Jesus, wenn du vom Volk irgendwie als irgendjemand anerkannt werden willst, dann geh doch zum Fest und leg los und mach ein paar Wunder. Jesus sagt so, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ja. Einmal kommt bei der Hochzeit zu Kanaan, kommt seine Mutter zu ihm und sagt, Jesus, mach ein Wunder. Und er sagt, Frau, was habe ich mit dir zu tun? So, ich mache nicht Wunder, weil ich einfach Bock habe, Wunder zu machen. Ich bin hier, um als Mensch zu leben und als Mensch für die Menschen zu sterben. Und deswegen konnte Jesus nicht einfach ein Wunder machen, wenn er Bock drauf hatte, sondern nur, wenn er vom Vater das Okay bekommen hat. Dann hat er das gemacht. Und dann hat der Vater und durch den Heiligen Geist es durch ihn gemacht. Und nur deswegen kann Jesus uns überhaupt ein Vorbild sein. Sonst wäre er ja kein Vorbild, das wäre unfair. Ich kann nichts von mir selbst tun, wie ich höre, so urteile ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Johannes 5, Vers 3. Und es gibt noch mehr Verse, wo Jesus das so klar macht. Er kann nichts von sich selbst aus tun. Und das ist nichts anderes als geistlich arm sein. Ja. Meine Jesus ist auf diese Welt gekommen und ob ihr es glaubt oder nicht, er hat auch in die Windeln gemacht. Er hatte keine Windeln, weiß ich nicht, in die Tücher gemacht. Und als Jesus klein war, musste er lesen und schreiben, musste alles lernen, konnte er nicht so automatisch, war kein Wunderkind. Das musste alles genauso lernen wie alle anderen Kinder. Und irgendwann in dieser Zeit von seiner Geburt bis zum 12. Lebensjahr, irgendwann in diesem Zeitraum, muss ihm das gedämmert haben. Es kann unmöglich, mit ein, zwei Jahren wird es wahrscheinlich nicht passiert sein, weil sein Gehirn dann noch nicht ausgewachsen und fertig war. Aber irgendwann muss ihm auf einmal klar werden, Moment mal, ich bin ja gar nicht ein Mensch wie alle anderen. Irgendwann ist so vielleicht so sein Bewusstsein zurückgekommen. Ich bin ja der Sohn Gottes hier in einem menschlichen Körper. Und Wir wissen, spätestens mit 12 Jahren wusste Jesus das, weil er sagt, ich muss doch im Haus meines Vaters sein. Das sagt er zu seinen Eltern. Und er sagt hier, das heißt, Jesus wusste, Gott ist jetzt sein wirklicher Vater. Mit 12 Jahren wusste er wahrscheinlich, dass er nicht normal ist. Ja? Aber so von Anfang an als Baby wird er das nicht gewusst haben. Na klar, Maria wird ihm das, seine Eltern werden ihm da bestimmt gesagt haben und erzählt haben, was alles passiert ist. Und irgendwann wird der Heilige Geist und Gott ihm das klar gemacht haben. Ja? Und Jesus musste das lernen. Steht auch im Hebräerbrief, dass er gehorsam lernen musste. Wir haben manchmal so. Ne? Und Jesus hat wahrscheinlich nicht, Jesus ist, soweit ich mir das bekannt ist, nicht auf die Bibelschule gegangen und hat auch nicht irgendwie sich alle Kommentare gekauft und Bücher gelesen. Ne? Die einzige Quelle, die er hatte, war der Heilige Geist. So, der war von Geburt an mit ihm. Als unsere Gemeinde so anfing, wie sie jetzt ist, also als wir diese Treffen mit Greg im CVJM hatten, da ist sehr viel passiert. Und danach, wir hatten ja viele Leute, die jetzt nicht mehr da sind, danach hatten wir viele Leute, die erzählt haben, dass sie total verändert wurden. So, ich war auch einer von denen. So. Und ich weiß noch, als ich damals so, als Gott mich da umgehauen hat und anfing, mein Herz wirklich sauber zu machen, danach, mein erster Gedanke war so, okay, du kannst jetzt mal alles vergessen, was du gelernt hast bis hierhin. Weil da sind ein paar Sachen passiert, die kannte ich bisher so noch nicht und die konnte ich auch so nicht einordnen in meine Theologie und in meine geistlichen Schubladen, die passten da so nicht rein. Ne? Und mein erster Gedanke war, okay, du hast wirklich keine Ahnung. Greg sagte das zu uns, ihr habt keine Ahnung. Das kommt immer so, ne? Wenn der Prediger das von vorne sagt, ihr habt alle keine Ahnung. So, dummerweise hatte er recht. Er hat nicht gesagt, ihr hattet keine Ahnung. Er sagte, ihr habt keine Ahnung von dem geistlichen Kampf. Ne? Das hat er im CVM noch gesagt. Und wir alle so, Und dann sind so ein paar Sachen passiert. Und dann standen wir da so, wir haben wirklich keine Ahnung. So, also ich stand da so, ja. Und ich kann euch auch noch ein paar Leute sagen, die da genauso standen. Und ich weiß danach, war mein erster Gedanke, okay, Jesus, ich glaube, wir müssen nochmal neu anfangen. So, weil ich habe tatsächlich keine Ahnung von dir. Und ich habe dann so gesagt, ich werde jetzt alle Dinge, die ich bisher gelernt hatte, das waren ja auch nicht wenig, hatte einige Sachen gelernt, die haben sogar anderen Leuten geholfen. Aber ich habe gesagt, ich werde das alles in Frage stellen. Und ich habe zu Jesus gesagt, du wirst mir die Bibel ganz komplett neu beibringen. So. Ich dachte immer, ich habe Römer 6 verstanden. Und ganz früher, dann wurde ich eingeladen, manchmal von anderen Christen darüber zu predigen. Weil irgendjemand gehört hatte eine Predigt und so und das gut fand. Und ich dachte, ich habe das verstanden, worum es da geht. Danach merkte ich so, nee, ich habe 2-3 Verse so ein bisschen verstanden und mit dem Rest kann ich eigentlich nichts anfangen. So, das war dann so, auf einmal merkte ich das so. Und ich habe wirklich alles meine Erfahrungen, die ich bis da hatte, so, ich habe nicht gesagt, das war jetzt alles blöd oder so, das war alles falsch. Nee, ich habe alles gesagt, okay, Jesus, wir müssen das noch alles mal überprüfen oder anscheinend habe ich wirklich nicht die Ahnung. Und nachher habe ich gemerkt, dass viele andere Leute, die gleichzeitig da auch waren oder mit diesen Treffen waren und auch behauptet hätten, Jesus hätte sie so verändert, die sprachen aber über ihr Leben vorher so, als ob das alles super war. Und ich dachte, komisch, wenn Gott euch so verändert hat, so richtig krass, warum war dann vorher alles super? Und warum braucht ihr dann Veränderung, wenn vorher schon alles gut war? Braucht ihr doch gar nicht. Das fand ich komisch, weil nach der Veränderung sind mir sehr viele Sachen aufgefallen, die bei mir nicht in Ordnung waren. Und wo ich ziemlich daneben lag. Sehr viele. Und manche musste man sogar in Ordnung bringen. Aber bei anderen Leuten war das irgendwie nicht so. Da war auch alles, was sie vorher schon hatten, gut. Da wurde nichts in Frage gestellt. Und die Leute sind jetzt alle nicht mehr da. bei uns. Ja. Und das war eine der besten Sachen, die ich machen konnte. Alles, was ich wusste, und mein Kopf war ziemlich gefüllt mit Wissen, und ziemlich, weil ich alles, was ich gelernt habe, habe ich eigentlich so aus Bibellesen und Büchern gelernt. Und das bläht auf. Ja. Vor allem, wenn man nicht in einer Gemeinde ist, wo Überführung betont wird und Buße betont wird, dann bläht das ganz schnell auf. Und das war eine der besten Sachen, so im Nachhinein, die mir passiert ist. Interessant an der Sache war, alle Dinge, die wirklich von Gott waren, die sind geblieben. Also ein paar Sachen hat Gott mir gesagt, nee, guck mal, das war nicht falsch, das war richtig. Aber bei vielen Dingen, die waren entweder falsch, die ich gelernt hatte, oder ich hatte irgendwo Sachen übersehen. Und später hat der Heilige Geist die Dinge dann genauer ausgelegt und genauer erklärt. So, dass ich kann das jedem nur empfehlen. So, immer wenn wir Dinge erleben mit Gott, die neu sind, die wir so noch nie erlebt haben, davon gibt es eine Menge, weil die Reichtümer Christi sind unausforschlich, und wenn wir Sachen sehen, ne, vielleicht wenn wir irgendwo anders in der Gemeinde sind und auf einmal sehen wir Sachen, die passen nicht so in das, was wir kennen, dann können wir das ruhig machen. Ne? Dann können wir, wenn wir merken, das ist wirklich von Gott, dann können wir unsere Sachen hinterfragen. Ich meine, wenn man einen Geist der Kritik hat, dann kann man das nicht. Weil ein Geist der Kritik wird euch immer dazu treiben, dafür oder dagegen Stellung zu nehmen. Ne? Das ist ein bisschen blöd dann. Leute, die so von einem kritischen Geist, so eine negative Herzenshaltung haben, die können nicht neutral sein gegenüber Sachen. Wenn sie von irgendetwas Neuem hören, dann treibt irgendwas innerlich, jetzt dafür eine Meinung dazu haben zu müssen. Und dann kaufen sich alle Bücher dazu oder suchen sich alle Internetseiten dazu und lesen, damit sie sich eine Meinung bilden können. Damit irgendwann der Tag kommt, wo sie sagen können, richtig, falsch. So, das ist nicht geistlich arm. Und das ist so ziemlich aus eigener Kraft. Ja? Und das bläht, sowas bläht auf. Hab ich selber, weiß ich, woher weiß ich, das war bei mir. Mein halbes Christenleben war so. Und diese Leute leben nicht im Reich Gottes. Nicht Friede, Freude und Gerechtigkeit. Haben sie nicht. Jesus hat mir beigebracht, ein großes Regal zu haben, wo ich Bibelverse draufstellen kann, die ich nicht verstehe. Und Dinge. Und zu denen ich keine Meinung habe. Und das Regal habe ich immer noch hier in meinem Kopf. Und da stehen ganz viele komische Bibelverse drauf, die ich alle nicht verstehe. Und ich kann sagen, okay, ich verstehe sie nicht. Vielleicht erklärt sie Jesus mir, aber ich bin nicht mehr gezwungen und getrieben, jetzt sie unbedingt verstehen zu müssen. Und wenn Christen die so auslegen, andere Christen legen sie anders aus, ich weiß es nicht und ich muss es auch nicht wissen. Ich kann geistlich arm sein. Ich muss nicht zu allem eine Antwort haben. So, ne, weil ich diesen blöden Geist der Kritik losgeworden bin. Das war echt eine der besten Sachen, die Jesus in meinem Leben gemacht hat. Wirklich. So, wer mich von früher kennt und mich auch jetzt kennt, wird das merken. Wer mich nur von früher kennt, wahrscheinlich nicht. Wenn wir, das ist der Extremfall, wenn wir nicht neutral bleiben können gegenüber gewissen theologischen Fragen, dann haben wir definitiv ein Problem. Und wenn wir alles wissen wollen, dann sind wir definitiv nicht bereit, geistlich arm zu sein. Ja. Ich habe alles in Frage gestellt, was ich mit Jesus gelernt habe. Und das war eine der besten Sachen, die ich machen konnte. Weil erst dadurch konnte Jesus ganz viele Dinge korrigieren. Ja. Vorher war ich mir, bestimmte Sachen war ich mir absolut sicher, das ist so und nicht anders. Später merkte ich, war ja doch ein bisschen komplexer, als gibt es ja doch ein paar Verse mehr dazu. Ne? Und das ist wirklich ein Problem. Ja? Ich zeige euch mal, wie ernst das Problem ist. Lukas 19, Vers 44. Da sehen wir, wie ernst das Problem ist. Ja, Vers 41, wir brauchen den Kontext. Und als Jesus näher kam, Lukas 19, Vers 41, definitiv diesmal der richtige Vers angesagt. Und als Jesus näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie. Und er sprach, wenn auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem Tag, heute, letzte Chance, heute, sagt Jesus, wenigstens noch an diesem Tag, was zu deinem Frieden dient. Ne, und Friede gehört zum Reich Gottes. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Irgendwann kommt immer der Punkt, wo die Konsequenzen einsetzen. Ne? Als Kain wütend geworden ist, so, da hat der Fluch noch nicht eingesetzt. Ne? Selbst nachdem Kain Abel getötet hat, hat der Fluch auch nicht eingesetzt. Wann wurde der Fluch über Kain erst aktiviert? Nachdem er zu Gott gesagt hat, hau ab, lass mich in Ruhe. Ich bin nicht meines Bruders Hüters. So, woher soll ich wissen, wo mein Bruder liegt? So, okay, ab dem Moment musste Gott den Fluch aussprechen. Genau das gleiche bei Adam. Adam, wo bist du? Ich bin hier im Busch, weil ich Angst habe. Warum hast du Angst? Gott ist nicht böse, Gott macht keinen Vorwurf. Gott stellt Adam Fragen, damit, um Adam so einen Spiegel vor Augen zu halten, damit Adam merkt, was mache ich hier eigentlich, damit Adam zu sich kommt. Adam sagt, die Frau ist schuld, du bist schuld, Gott. Okay, dann setzt der Fluch ein, in dem Moment. So, der Fluch setzt nie sofort ein. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo wir die Konsequenzen zu spüren kriegen, wo wir die Suppe auslöffeln müssen. Und bei dem Volk Israel war jetzt der Punkt gekommen. Jesus sagt, heute war an diesem Tag letzte Chance. Letzte Chance fürs Volk Israel. Jetzt setzt der Fluch ein. Wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Du kannst es nicht mehr sehen. Erinnert ihr euch an Jesaja? Die werden Augen haben zum Sehen und doch nicht sehen. Das gleiche, die Gemeinde Laodicea, sagt Jesus, ihr müsst euch Augensalbe kaufen. Warum? Weil ihr nicht seht. Ihr könnt das Reich Gottes nicht sehen. Denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde eine Mauer um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen. Das ist definitiv ein Fluch. Auch deine Kinder in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. So, warum haben sie die Zeit der Heimsuchung nicht erkannt? Weil sie geistlich reich waren. Weil sie ganz genau wussten, wie der Messias zu kommen hat, wie das auszusehen hat. Und der Typ, der da so kommt, der ist es ganz sicher nicht. Und wir werden das auch gar nicht erst in Frage stellen. Trotz all den Sachen, die da passieren. Das ist ein Beispiel, was passieren kann, wenn wir geistlich reich sind. Wir können Gott verpassen. Wir können das Wirken Gottes wirklich verpassen. Wir können die Zeit unserer Heimsuchung, ja, es gibt viele Heimsuchungen Gottes, viele Besuche Gottes. In Johannes 14 hat Jesus versprochen, dass er und der Heilige Geist und der Vater uns besuchen werden. Aber wir können diese Besuche verpassen, wenn wir genau wissen, wie alles zu passieren hat. Dann werden wir sie definitiv verpassen. Wenn wir geistlich reich sind, wenn wir meinen, wir wissen, was wie zu laufen hat. Ja. So gefährlich ist das, geistlich reich zu sein. Katrin Kuhlmann, die wurde mal gefragt von Leuten, durch Gott hat durch sie sehr viele Menschen geheilt und auch andere Sachen sind da passiert. Und dann wurde sie gefragt, warum heilt Gott nicht alle? Und dann sagt sie, ich weiß es nicht und ich habe Angst vor den Leuten, die meinen es zu wissen. So, ne? Die war geistlich nicht reich, die Frau. Gott hat durch sie mehr getan als durch die meisten anderen Leute. Ne? Und sie sagt selber, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum Gott nicht alle heilt. Und ich habe auch nicht die Antwort darauf. Sie sagte noch weiter, wenn ich mal im Himmel bin, werde ich Gott fragen. Ja. Aber es gibt Leute, die wissen ganz genau, ja, der wird nicht geheilt, weil er bla, den Zehnten nicht gegeben hat oder so. Ja. So, das sind Hiobs Freunde, nennt man die Leute. Der hat das und das Leid, weil er das und das gemacht hat. Mhm. So, das ist aus der Hölle. Ja. Und meistens schickt der Teufel solche Leute, um einen noch tiefer anzuklagen und noch mehr ins Unglück zu stürzen. Das sind Hiobs Freunde. Das sind nicht die besten Freunde, die man haben kann. Und wenn wir reich im Geist sind, dann werden wir immer, wir werden hart sein mit Menschen, so wie Hiobs Freunde waren ziemlich hart mit ihm. Die wussten ganz genau, warum. Die wussten ganz genau, du musst irgendwo eine Sünde haben, damit dir das passiert. Weil es war ganz klar, sie wussten genau, warum, was da passiert. So lange alle falsch. Ne? Hart, besser wissend. Man verlässt sich auf den eigenen Verstand oder man verlässt sich auf das, was man gelernt hat oder man verlässt sich sogar auf das, was man erlebt hat. Aber auch das ist gefährlich, weil die geistliche Welt ist viel komplexer, als dass wir sie in Formeln packen können. Sobald wir meinen, wir haben bestimmte Formeln, so, ne, Schritt, so, ihr kennt ihr diese Bücher so? Schritt 1 bis 10, damit du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist. Schritt 1 bis 10, damit du dies oder das von Gott kriegst. Haben wir alles schon mal probiert und hat alles nicht funktioniert. Ne? Vielleicht gibt es ein paar, wo das funktioniert hat, aber garantiert ist das nicht die Mehrheit. Ne? Ich erinnere mich gerade, es gab ein Buch, wo das bei mir funktioniert hat und bei 100 anderen Büchern hat das nicht funktioniert. So, weil so läuft das nicht. Sobald wir in Formeln, geistlichen Formeln denken, A plus B gleich C, dann sitzt der Teufel da und bietet uns ein falsches, nachgemachtes C, auf das wir garantiert reinfallen werden. Ja. So, Jesus sagt sogar, am Ende der Zeit wird das so sein. Da werden viele Christusse kommen. Und wenn wir genaue Vorstellungen haben, wie Christus wiederkommen wird und wie das alles sein wird, ne, und wenn wir da sehr reich sind, dann kann es passieren, dass wir auf den falschen Christus reinfallen. So, und wenn ihr jetzt denkt, nee, mir wird das nicht passieren, okay, ihr seid die Ersten, denen es passieren wird. Ja, Paulus sagt, jeder, der denkt, dass er nicht verführt werden kann, ist definitiv verführt. Also das, wenn ihr es nicht glaubt, das ist okay, ihr werdet das merken. Ne? Und mittlerweile weiß ich das so ein bisschen. Also wenn jemand zu mir kommt und Hilfe will, ich vergesse alles, was ich gelernt habe. Ich versuche mich an nichts zu erinnern. So, und mein erster Gedanke ist, okay, Jesus, wenn du mir jetzt nicht einen Gedanken gibst, werde ich einfach gar nichts sagen. Das ist so, oder werde ich dem sagen, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Vielleicht habe ich das ein oder zweimal gesagt, aber fast immer ist Jesus da. Und er mag diese, das ist Abhängigkeit. Das ist geistlich arm sein. Und wenn man bereit ist, wenn man diese Furcht überwindet und bereit ist, sich darauf einzulassen, geistlich arm zu sein, irgendwann lebt sich das dann sehr entspannt. Ne? Und wenn dann andere Leute fragen, ja, wie siehst du das und das? Wie stehst du zu dem und dem Thema? Dann sagst du einfach, keine Ahnung. Ne? Und hast voll Frieden. Und freust dich, dass du dich mit viel interessanteren Sachen auseinandersetzen kannst, als mit Calvinismus und Arminianismus und so einem Zeug. Ja, wirklich. So. Aber wenn es uns da so drinne juckt, ne? Das kann ja nicht sein, dass ich nicht Bescheid weiß. Ach. Mist. Ich muss mir nochmal die neuesten Kommentare dazu kaufen. So, ne? Oder die Internetseiten dazu durchlesen. Ja, kann es sein, dass ich mir die falschen Kommentare kaufe oder auf den falschen Internetseiten lande. Aber die sind nicht alle richtig. Ja, wirklich. Das ist. Und wenn ich dann mir eine Meinung bilde, kann es sein, dass ich alle anderen Christen richte, die nicht die gleiche Meinung haben. So, das ist nicht so cool. Ja. Wer nicht arm im Geist ist, wenn nicht bereit ist, sich darauf einzulassen, arm im Geist zu sein, wird auch die Herrschaft Gottes nicht in seinem Leben haben. Weil das Reich Gottes ist Gottes Herrschaft. Überall da, wo Jesus der König ist. Deswegen sagt Jesus, wenn ich die Dämonen austreibe, ist das Reich Gottes gekommen. Da herrscht der Teufel nicht mehr, da herrsche ich jetzt. So, wenn wir nicht bereit sind, uns darauf einzulassen, ja, dann wird Gott auch in unserem Alltag nicht wirklich der Herr sein. Ich möchte euch wirklich ermutigen, dass ihr euch einfach mal traut, alle eure Vorstellungen, Theologien, Erkenntnisse, Erfahrungen, dass ihr euch einmal traut, die alle beiseite zu stellen und sagen, komm Jesus, wir lesen das Buch nochmal. Oder lehre mich. Ich bin bereit, dass du mich auch in diesen Sachen korrigierst. So, das ist wirklich das war eine der besten Sachen, die ich machen konnte, und ich mache es immer noch. Ich muss mich nicht mehr an irgendeine Lehre, die ich einmal gelernt habe, krampfhaft festklammern, wenn ich auf einmal einen Bibelvers sehe, der nicht dazu passt. Ne? Zum Beispiel wie der aus Thessalonika, dass Jesus in den Heiligen kommen wird. Ne? Es gibt noch mehr komische Verse. So. Ganz oft ist es so, wenn wir haben Vers A und Vers B und wir bringen die nicht zusammen. Einfachstes Beispiel, Epheser 1, Vers 3, in Christus sind wir gesegnet mit allem geistlichen Segen. Okay, also in Christus haben wir alles. Römer 8, Vers 32, da sagt Paulus, derselbe Typ, der auch Epheser 1, Vers 3 geschrieben hat, wenn er uns seinen Sohn gegeben hat, wieso sollte er uns dann nicht mit ihm auch alles andere schenken? Also, wenn wir Jesus haben, werden wir alles andere bekommen. Der andere Vers sagt, wenn wir Jesus haben, haben wir alles. So, das, man könnte sagen, Paulus, so, das passt aber nicht so zusammen. Jetzt müssen wir einen der Verse zurechtbiegen. Ne, welchen nehmen wir? Hängt davon ab, aus welcher Denomination wir kommen. Ne? Kommen wir aus der Ich-habe-schon-alles-Denomination, dann müssen wir Römer 8, Vers 32 ein bisschen zurechtbiegen. So, ne? Vielleicht hat Paulus das ja gesagt, als er noch nicht so richtig das verstanden hat oder so. Dann fangen wir so an, geistliches Judo zu machen, ne? Um diese Verse so... Ja, oder es gibt Verse, die sagen ganz klar, dass Gott uns erwählt hat, vor Grundlegung der Welt, so als wir noch nicht so wirklich uns dafür entscheiden konnten. Es gibt Verse, die sagen ganz klar, dass wir einen freien Willen haben und uns entscheiden müssen. Tja, was ist richtig? Vers A oder Vers B? Was ist das Wort Gottes? Vers A oder Vers B? Beides ist das Wort Gottes. So, und wir müssen keinen Vers zurechtbiegen. Es sei denn, wir müssen irgendwie unsere Schubladen erhalten oder unsere Theologien irgendwie sind größer als das Wort Gottes. Und dann müssen wir den Vers, ja, der Vers ist eigentlich nicht so gemeint, der Vers, das ist ach, historisch-kulturell bedingt und bla bla bla. Und dann kommen diese ganzen theologischen Kniffe, mit denen man dann das Wort Gottes wirkungslos macht. Jesus sagt zu den Pharisäern, durch eure Überlieferungen und übrigens alle anderen Übersetzungen, fast weltweit steht da Tradition, und das griechische Wort ist auch Tradition, aber die Deutschen haben sich natürlich nicht getraut, das so zu übersetzen. In deutschen Übersetzungen steht Überlieferung. Jesus sagt, durch eure Tradition habt ihr das Wort Gottes wirkungslos gemacht. Und Tradition, wir sind ja reich an Tradition. Manche Christen können ja auf eine lange Tradition zurückblicken und die Tradition sagt ihnen ganz genau, wie der Gottesdienst zu laufen hat und was man anzuziehen hat und wie man die Hände faltet, hebt oder bewegt beim Beten und so. Das ist geistlich reich sein. Das versperrt uns die Tür zum Himmelreich. Der Schlüssel, um das Himmelreich nicht nur zu sehen, sondern wirklich reinzugehen, ist geistliche Armut. So, und ihr müsst selber entscheiden, ob ihr das wollt oder ob ihr es nicht wollt. Das kann keiner sich für euch entscheiden. Wenn ihr sagt, ich will das, okay. Das bedeutet, dass ihr wahrscheinlich ein bisschen Angst haben werdet, weil ihr begebt euch in eine Abhängigkeit. Ihr werdet euch demütigen müssen und mehr als einmal sagen müssen, ich habe keine Ahnung, sorry. Ihr seid nicht mehr die klugen Leute, die alles wissen. Wenn ihr dazu nicht bereit seid, okay. Dann seid ihr auch nicht so ganz bereit für das Reich, für das Himmelreich. Aber wenn ihr darauf Bock habt, dann warten Friede, Freude und Gerechtigkeit auf euch und die Herrschaft Jesu. Vater im Himmel, ich glaube, wir haben das nicht ganz so ernst genommen, vielleicht mit dem geistlich arm sein. Und kein Mensch hat wirklich Lust auf Armut. Aber anscheinend findest du das ziemlich wichtig. Und es tut uns leid, dass wir dein Wort so über diesen Vers immer ganz schnell drüber hinweggelesen haben. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum das Himmelreich keine Realität in unserem Alltag ist. Ich möchte stellvertretend für alle, denen das jetzt auch leid tut und die mit mir übereinstimmen, dich um Vergebung dafür bitten. Und zeig uns doch, Heiliger Geist, dass das was Schönes ist. Nimm doch all unsere Furcht weg, die wir diesbezüglich haben, in so einer Abhängigkeit zu leben und nicht alles besser wissen. Oh, und vergib uns, dass wir geistlich reich sein wollten, damit wir dich nicht mehr brauchen. So. Am liebsten würden wir die Wunde alle selber tun können und nicht auf dich angewiesen sein. Jesus, das ist wirklich böse. Vergib uns das. Und wenn jemand hier sitzen sollte und voll von einem kritischen Geist ist, der ihn treibt und ihm keine Ruhe lässt, zu bestimmten Dingen einfach neutral und entspannt zu bleiben, dann zeig ihm das und zeig ihm, wie quälend so etwas ist. Und du sagst, dass der Vater vor den Klugen und vor den Weisen die Dinge verbirgt und sie ihnen nicht zeigt. Und dass er den Unmündigen und den Babys die Dinge offenbart, weil ihre ist das Himmelreich. Werdet wie die Kinder. Heiliger Geist, zeig uns die Schönheit davon, geistlich arm zu sein und nicht auf alles eine Antwort zu haben zu müssen. Und zeig uns, wie entspannt das ist, so zu leben. Und nimm uns die Furcht, dass wir, du weißt, woher sie kommt. Nimm die Furcht, die uns immer wieder sagt, dass du unserer Bedürftigkeit nicht helfen wirst oder dass du uns nicht eine rechtzeitige Hilfe sein wirst, wenn wir dich brauchen. Du hast in so vielen Versen versprochen, dass du uns immer helfen wirst, gemäß deiner überragenden Herrlichkeit und Größe. Und du sagst im Hebräerbrief, dass wir immer vor den Thron der Gnade treten können, um mit Freimut sogar, ohne Angst, ohne ein Zögern, um rechtzeitige Hilfe und Barmherzigkeit zu empfangen. So, wo immer auch diese Gedanken herkommen, dass du uns im Stich lassen könntest oder dass du ein Vater wärst, wie wir ihn vielleicht kennen, ein irdischer, oder dass du ein Mensch bist, der vielleicht lügt oder uns im Stich lässt oder gelassen hat, der Enttäuschung in uns bewirkt hat. Jesus, wir geben diese Angst auf. Wir lassen diese Angst los. Wir wollen uns darauf einlassen. Und alle Enttäuschung muss gehen. Alle Enttäuschung, die durch Menschen gekommen ist, die darf jetzt bitte verschwinden. In all den Menschen, die geistig arm sein wollen. In Jesu Namen. Enttäuschung darf jetzt bitte gehen in die Hölle. Ja, wir haben eine Hoffnung, die in uns lebt, Christus. Eine Hoffnung auf Herrlichkeit, nicht eine Enttäuschung. Danke, Jesus. Du bist unsere Hoffnung und du wirst uns nicht im Stich lassen. Amen.